Heute steigen wir ein ins neue Jahr und wir steigen ein ins Jahresthema unserer Gemeinde überwinden. Um was geht es dabei? Ich habe auch ein Zitat dabei, wie Martin schon eins mitgebracht hat, aber nicht von einem solch großen Philosophen wie Sokrates, sondern lediglich von Bob Dylan. Bob Dylan ist erstens nicht so alt wie Sokrates und zweitens, er hat zwar den Literaturnobelpreis erhalten, ja, aber ja, okay, vielleicht kommt er doch an Sokrates heran, Bob Dylan. Aber Bob Dylan hat in einer Bühnenansage eigentlich auf den Punkt gebracht, worum es dabei geht. Vor einem Song, Solid Rock. Das war ein Gospel-Song. Dylan, der hatte eine Gospel-Phase, da hat er mehr gepredigt als gesungen. Und lasst uns dieses Zitat lesen. Bob Dylan sagte, wisst ihr, der Feind ist mächtig, aber Gott ist mächtiger. Als ich Jesus noch nicht in mir hatte, wusste ich nicht, dass ich einen Feind habe. Aber du kannst nicht siegreich sein, wenn du keinen Feind hast. Und da diese gegenwärtige Welt, die wir kennen, ihrem Ende entgegengeht, brauchst du etwas Starkes, woran du dich festhalten kannst, wie einen starken Fels. Viele Leute verstehen das nicht. Und dann spielt er dieses Lied, Solid Rock. Und so bin auch ich der Überzeugung, am Anfang dieses neuen Jahres, von dem wir noch gar nicht so genau wissen, was es alles bringen wird, brauchen wir einen starken Felsen, auf den wir uns stellen können. Um siegreich kämpfen zu können, um überwinden zu können, brauchen wir einen sicheren Grund, auf dem wir feststehen. Und dieser sichere Grund, dieser starke Fels, das ist Gott selber. Paulus hat geschrieben in Römer 8, 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In dem allen, damit meint er die verschiedensten Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Leben bringt, er zählt es auf davor, aber und sagt, in dem allem, egal was kommt, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Durch Jesus können wir überwinden. Und wir brauchen diese Verankerung in Gott selbst, um uns nicht von Ängsten und Sorgen beherrschen zu lassen. Damit es uns am Anfang dieses Jahres nicht so geht wie den Israeliten, als sie zum ersten Mal an der Grenze des verheißenen Landes standen und den Bericht der Kundschafter hörten. Ja, jener Bericht der Kundschafter, der ließ ihren Mut dahinschmelzen, wie die aktuellen Temperaturen den Schnee in den Bergen. Sie standen an der Grenze des Landes und sie hätten nur hineinzugehen brauchen. Doch die Kundschafter berichteten von den starken Feinden und dann bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aber in diese Stimmung der Angst und der Mutlosigkeit hinein hatte Mose eine gewaltige Verheißung, eine gewaltige Ermutigung zu geben. Und diese möchte ich lesen. Es ist der Predigttext für heute aus 5. Mose 1, die Verse 29 bis 33. Und ich bitte euch, aufzustehen zu diesen Worten des Mose. Ich aber habe zu euch gesagt, erschreckt nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, in der du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie einer sein Kind trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und trotzdem habt ihr nicht vertraut auf den Herrn, euren Gott, der vor euch herging auf dem Weg, um einen Lagerplatz für euch zu suchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr sehen konntet auf dem Weg, den ihr gehen solltet, und bei Tag in der Wolke. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Was für starke Verse. Ja, wir haben immer wieder Angst vor diesem und jenem. Wir machen uns Sorgen, gerade auch über das, was kommen wird. Und paradoxerweise, die Angst nimmt zu, je mehr Besitz wir haben, je sicherer wir leben, desto öfter kommen auch Ängste hoch. Doch was Mose den Israeliten zuspricht, gilt auch für uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht, erschreckt euch nicht. Ja, der Feind mag mächtig sein, aber Gott ist mächtiger. Darum fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Die erste Ermutigung, die Mose hat für das Volk, er sagt, hey, unser Gott ist ein Gott, der beständig vor uns hergeht. Das kommt zweimal in diesem kurzen Abschnitt. Und im Hebräischen steht genau dasselbe Verb in genau derselben Form. Es ist ein Partizip, das bedeutet, es ist eine fortwährende Tätigkeit Gottes. Es ist nicht etwas, das er einmal tut. Er ist einmal vor euch hergegangen. Oder ja, er hat einmal das getan, sondern nein, er macht es fortwährend. Er geht vor euch her. Gott ist so. Er ist der, der beständig vor euch herzieht. Unser Gott, er geht auch beständig vor uns her. Du musst nicht selbst vorangehen. Wir sind aufgerufen, Jesus nachzufolgen. Er geht uns voran, auch in dieses neue Jahr hinein. Und wenn wir ihm nachfolgen, auf seinem Weg gehen, dann ist unser Gott derjenige, der beständig vor uns hergeht. In der Nacht als Feuersäule, er gibt Licht dort, wo Finsternis ist, damit wir den Weg sehen können, damit wir sehen, wo es hingeht. Und bei Tag als Wolke. Ja, die Wolke gibt auch Schatten, wenn die Sonne sticht, wenn es heiß wird. So ist Gott derjenige, der vor uns hergeht. Aber er macht noch mehr, als vor uns herzugehen. In diesem vor uns hergehen kämpft er auch für uns. Das betont Mose eindrücklich. In diesen paar Versen, Gott ist derjenige, der für sein Volk gekämpft hat in Ägypten, als er sie befreit hat. Er hat für sie gekämpft in der Wüste, fortwährend, bis sie an diesen Ort gekommen sind, bis auf den heutigen Tag. Er kämpft andauernd für sein Volk und er wird auch in Zukunft für sein Volk kämpfen. Und wenn wir uns in dieses Thema überwinden, vertiefen dieses Jahr, dann ist diese große Wahrheit der Schlüssel zum tatsächlichen Sieg, dass Gott erstens in der Vergangenheit für uns gekämpft hat, als er dich erlöst hat, als er dich zu seinem Kind gemacht hat, erlöst aus der Sklaverei, der Sünde, des Satans und des Todes. Er hat für dich gekämpft, auf deinem Weg als Christ hinaus aus Ägypten. Ja, das ging manchmal durch die Wüste, aber dort hat Gott für dich gekämpft, bis auf den heutigen Tag. Der Grund, dass du heute hier bist, Gott hat für dich gekämpft. Er ist es, der dich getragen hat. Und drittens, er wird auch in Zukunft für dich kämpfen, bis dass du ganz ins verheißene Land hineingekommen sein wirst. Vertraust du auf diese Zusage Gottes? Das ist die entscheidende geistliche Realität. Das muss unser Fokus sein, wenn wir über geistlichen Kampf sprechen. Gott hat für uns gekämpft, er kämpft beständig für uns und er wird auch weiterhin für uns kämpfen. Und in diesem Kampf wissen wir, wer Sieger sein wird. Gott selbst. Er ist der Sieger. Vertraust du auf diese Zusage Gottes? Diese feste Zusage, sie wird deine Seele zur Ruhe bringen. Wann immer Schrecken, Furcht, Angst deine Seele in Unruhe versetzt. Und hier könnte ich eigentlich meine Predigt beendigen, doch es folgt ein Vers, der hat mich zutiefst erschüttert. Und trotzdem habt ihr nicht vertraut auf den Herrn, euren Gott. Das ist wahrhaft erschütternd, was Mose hier den Israeliten sagen muss. Sie haben alles gesehen, am eigenen Leib erfahren, was Gott für sie getan hat, als sie in Ägypten waren. Er hat ihr Schreien gehört. Er hat machtvoll eingegriffen, Zeichen und Wunder, die noch nie zuvor gesehen wurden, an den Ägyptern getan. Er hat das Volk durch das Meer geführt. Was für eine Erfahrung. Bist du schon mal durchs Meer gezogen? Die Israeliten waren es. Und in der Wüste, Wunder um Wunder, das Manna vom Himmel, die Wachteln, das Wasser aus dem Felsen, die Siege in den Kämpfen gegen die Feinde, Wunder über Wunder. Und sie kommen an die Grenze des Landes, das ihnen verheißen war, da sie wussten, da wird Milch und Honig fließen. Das ist unser Ziel. Und trotzdem habt ihr nicht vertraut. Trotz all dieser Erfahrungen. Ist unser Glaube, ist unser Vertrauen einfach so garantiert größer als derjenige der Israeliten? Ich hüte mich an dieser Stelle vor zu viel Selbstsicherheit. Natürlich, wir wollen Gott vertrauen. Und das ist mein Wunsch, dass wir das dieses Jahr tatsächlich leben, dieses Vertrauen, dass wir nicht sind wie das Volk Israel an dieser Stelle, über dem Mose sagen musste, sie haben nicht vertraut auf den Herrn, ihren Gott. Und darum geht es beim Thema Überwinden ganz grundlegend, dass Gott für uns kämpft und wir im Vertrauen Schritt für Schritt hinter ihm hergehen. Ja, das braucht tatsächlich Vertrauen, wenn ich nicht selber kämpfen kann. Das ist in der Natur unseres Wesens. Wir möchten selber kämpfen. Vertrauen auf meine Fähigkeit, meine Kraft. Ja, dann kann ich kämpfen und vielleicht auch, ja, in gewisser Weise auch Siege erringen. Aber im Geistlichen kämpft Gott für uns. Nicht wir müssen kämpfen. Ja, da beginnen jetzt die einen vielleicht schon unruhig zu werden auf ihren Stühlen und denken, ja, also ist es wirklich das? Ich einfach ruhig bleiben, nichts tun und Gott machen lassen? Ja, es ist der Anfang, Gott zu vertrauen. Im Vertrauen selber die Kontrolle loszulassen und ihm zu übergeben, dass er kämpfen wird, wie er schon gekämpft hat und immer kämpft für dich. Und dann in diesem Vertrauen Schritt für Schritt weiterzugehen. Aber heute sind wir ja am Anfang dieses Jahres. Heute bleiben wir beim Anfang. Wir bleiben beim Anfang, beim Vertrauen auf den, der Mittelpunkt ist unseres Denkens, Handelns und Fühlens bei Gott selber. Er wird für euch kämpfen. Und wir wollen diese drei Arten, wie Jesus für dich gekämpft hat und weiter kämpfen wird, etwas vertiefter betrachten. Denn dies wird unser Vertrauen stärken und festigen, sodass du voller Mut und Zuversicht ins neue Jahr gehen kannst. Erstens, Gott hat für dich gekämpft, als er dich erlöst hat. Was Gott für die Israeliten getan hat, als er sie aus Ägypten befreit hat, als er sie aus der Sklaverei und Unterdrückung herausgerissen hat, das ist ein Bild auch für unsere Erlösung. Unsere Erlösung aus der Sklaverei, der Sünde, des Todes, des Teufels. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Freie. Gott hat dich befreit durch das Werk Jesu am Kreuz. Jesus ist als das vollkommene Passahlamm ans Kreuz gegangen, um ein Opfer zu bringen, ein für alle Mal. Und Johannes, der Täufer, hat über ihm ausgerufen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinfortnimmt, wegträgt. Und so, wie die Israeliten verschont wurden, die das Blut des Passahlamms an die Türpfosten gestrichen haben, an jenem Tag in Ägypten, so werden auch wir, die wir ganz auf Jesus vertrauen, die wir uns festklammern am Kreuz, am blutigen Kreuz. Ja, es ist blutig, aber sein Blut bringt uns das Leben, die wir vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Vertraust du Jesus im Hinblick auf deine Erlösung? Hast du diesen Schritt getan, dass du gesagt hast, ja, ich merke, ich schaff's nicht selber. Ich habe versucht zu kämpfen in meinem Leben, aber da ist zu viel Missraten, da ist zu viel Schuld, zu viel Sünde in meinem Leben. Ich brauche einen Erlöser. Dann komm zu Jesus ans Kreuz und bitte ihn, dir all deine Schuld zu vergeben und sie ins tiefste Meer zu werfen. Das wird dich befreien, freisetzen, herausführen aus dieser Gefangenschaft. Und es wird dir Leben bringen. Der Tod Jesu am Kreuz, der hat uns Freiheit gebracht von all unseren Sünden, aber er bringt uns auch Leben. Schlussendlich ewiges Leben. In der Geschichte von dem Auszug der Israeliten, da haben wir das Passahlamm, aber Jesus, wir haben noch ein zweites Bild für Jesus in diesem Auszug und das ist der Fels in der Wüste, der Wasser gibt. Als er von Mose geschlagen wurde, hat er Wasser gegeben allen, die Durst hatten. Und das steht für das Leben. Wasser ist die Grundlage des Lebens, vor allem in der Wüste, aber auch bei uns. Wir brauchen täglich Wasser, um zu leben. Und dieser Fels, der geschlagen worden ist, der gab den Israeliten dieses Wasser. Und Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief 10, Vers 4, dass dieser Fels Christus war. Christus ist unser Leben. Und da merken wir, dass eben sein Kampf für uns, der geht auch weiter über die Erlösung hinaus, durch die Wüste. Und das ist der zweite Punkt. Gott kämpft weiter für dich, wenn du durch die Wüste ziehst. Und es ist ja ein wunderbares Bild, das Mose hier verwendet. Er sagt, schau, Gott hat euch getragen, wie ein Vater sein Kind trägt. Als ihr Schwierigkeiten erlebt habt, als ihr in der Wüste nicht mehr weiter wusstet, da hat Gott euch getragen. Und dieses Bild, das hat mich an dieses berühmte Gedicht erinnert, Spuren im Sand. Ich denke, viele von euch kennen das und ich denke, das kommt von diesem Vers. Diese Frau, die das geschrieben hat, Spuren im Sand, sie denkt über ihr Leben nach. Und sie ging am Strand entlang und es waren immer zwei Spuren und sie hat gedacht, schön, Gott ist bei mir. Und dann in den schwierigen Phasen ihres Lebens hat sie nur eine Spur gesehen. Und sie hat Gott gefragt, wo warst du, als ich dich am nötigsten hatte? Und Gott hat gesagt, siehe, dort habe ich dich getragen. Du musstest nicht selber gehen. Und das ist genau das, was Mose hier sagt. Ich habe euch getragen, wie ein Vater sein Kind trägt in der Wüste. Ja, wir erkennen dies oft in der Situation selber, wenn wir in der Wüste sind, in der Trockenheit, wenn die Zunge am Gaumen klebt, dann erkennen wir das nicht. Aber im Rückblick sehen wir es oft. Ja, Gott, er hat für mich gekämpft. Er hat mich durchgetragen durch diese Schwierigkeiten. Und diese Erfahrungen in deinem Leben, dass Gott für dich gekämpft hat, gerade auch in der Wüste, die stärken das Vertrauen sehr. Und diese Erfahrungen, das sind Erlebnisse, die haben wir gesehen mit eigenen Augen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das für mich. Das muss ich im Glauben annehmen, da ich war nicht dabei zu jener Zeit. Das war vor über 2000 Jahren. Aber dort hat er für mich gekämpft, aber auch in meinem bisherigen Leben. Und das habe ich gesehen, wie die Israeliten es gesehen haben. Und ich kann es festhalten, und das ist manchmal gut, solche Erfahrungen tatsächlich festzuhalten, aufzuschreiben, dass ich sie nicht vergesse, damit sie mir nicht genommen werden. Gott kämpft für mich. Und diese Wüstenerfahrungen, das ist ja so eine Sache. Oft suchen wir dann schon den Feind, der uns das eingebrockt hat. Aber diese Wüstenerfahrungen, die sind primär eine Sache zwischen Gott und dir. Der Satan, der taucht schon auf in der Wüste. Der macht sich diese Situationen auch zunutze, weil ich dort in der Wüste verletzlich bin und angreifbar bin. Aber wer hat das Volk Israel in die Wüste geführt? Es war Gott. Und wer hat später Jesus in die Wüste geführt? Es war der Heilige Geist. Und darum, in der Wüste möchte Gott uns begegnen. Möchte er, dass wir sehen und erfahren können, wie er für uns kämpft. Auch Hiob, der in diese furchtbare Situation hineingeführt wurde. Und ja, wir, die Leser des Buches, wir wissen, dass es der Feind war, Satan, ihm wurde es erlaubt, Hiob so zu quälen. Man kann es nicht anders sagen. Aber Hiob, den Fokus, den er hatte im Gespräch, er war immer auf Gott gerichtet. Er rang mit Gott, er behielt den Fokus auf das Wichtigste, auf das Zentrum seines Lebens und seiner Hoffnung, auf Gott selbst. Zumindest nachdem er sich an seinen Freunden abgearbeitet hatte. Ja, aber dann hat er seinen Blick auf Gott gerichtet und hat mit Gott gerungen. Er ist nicht der Versuchung erlegen, sich vom Wesentlichsten, dem Gespräch mit Gott, ablenken zu lassen. Jesus musste auch zweimal durch die Wüste. Und das ist noch interessant, das erste Mal als Baby, als Josef und Maria nach Ägypten fliehen mussten vor dem Herodes. Und da ging es einfach darum zu fliehen. Und beim zweiten Mal, als Jesus in die Wüste kam, dort ging es ums Kämpfen. Dort musste er dem Feind ins Auge sehen und kämpfen. Und so merke ich auch immer wieder, wenn ich in die Wüste komme, wenn Herausforderungen kommen, schwierige Situationen, dann ist die erste Frage, okay, um was geht es jetzt? Muss ich fliehen oder stille bleiben, das über mich ergehen lassen, oder ist es dran zu kämpfen? Es ist nicht immer dran zu kämpfen. Das erste Mal, als Jesus durch die Wüste musste, musste er einfach fliehen und diese Fluchterfahrung über sich ergehen lassen. Er konnte noch gar nicht kämpfen. Er war noch nicht groß genug, stark genug, um zu kämpfen. Und so, wenn du dich in der Wüste wiederfindest, dann stellt sich die Frage, was ist dran? Ist dran, zu fliehen oder einfach das durchzustehen oder zu kämpfen? Es sind mir zwei Situationen aus meiner Arbeitserfahrung in den Sinn gekommen. In der einen merkte ich, da musst du jetzt einfach stillhalten und das über dich ergehen lassen. Es ging darum, dass eine befristete Stelle in eine unbefristete würde umgewandelt werden. Und man hatte mir berechtigte Hoffnung darauf gemacht, dass ich diese Stelle eben unbefristet bekommen würde. Und dann plötzlich die Enttäuschung. Es hieß, nein, du bekommst die Stelle nicht, ein anderer bekommt diese Stelle. Und da hätte ich am liebsten gekämpft. Hätte ich gesagt, das geht doch nicht. Ihr habt mir Hoffnungen gemacht. Ihr da oben, oder? Und jetzt nichts draus geworden. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, ich wurde wütend, natürlich. Aber ich habe gemerkt, es ist jetzt nicht dran zu kämpfen, mich dagegen aufzulehnen. Gott wird für mich kämpfen. Das ist gar nicht einfach. Dann einfach stille zu bleiben. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt kämpfen würde, dann würde das nur schlimmer werden. Es hätte alles schlimmer gemacht. Das wäre nicht gut rausgekommen. Eine andere Situation, da wurde eine Teamkollegin von mir entlassen, von der Chefin. Und sie hat das als sehr ungerecht empfunden. Und es schien tatsächlich ziemlich an den Haaren herbeigezogen zu sein, ziemlich grundlos. Da habe ich mich gefragt, ja, muss ich mich da für die Gerechtigkeit einsetzen? Es ist ihr Unrecht widerfahren. Andere haben sich das auch gefragt, wir haben miteinander diskutiert, gerungen. Und das ist auch nicht immer einfach zu merken, ist da wirklich ein Unrecht, gegen das ich jetzt die Aufgabe habe zu kämpfen? Wir sollen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Aber schlussendlich habe ich gemerkt, ja, das ist einfach nicht recht. Und da spielt jemand seine Macht aus, um andere eben zu entfernen. Es ist schon einmal etwas Ähnliches geschehen, das hat mir dann geholfen. Ich habe gemerkt, okay, es ist ein Muster, das sich wiederholt. Und so haben wir, eine Kollegin und ich, uns entschieden, hey, wir schlucken das nicht einfach. Wir haben uns für diese Mitarbeiterin eingesetzt, wir sind eine Stufe höher gegangen, haben einen Brief geschrieben, haben einfach unsere Sicht dargelegt, haben gesagt, aus unserer Perspektive ist das nicht richtig. Diese Person sie arbeitet nicht so schlecht, wie das behauptet wird, und wir können das bezeugen. Und haben gekämpft in dem. Und Gott hat geholfen, schlussendlich. Diese Person konnte im Team bleiben und unsere Chefin, sie wurde versetzt, sie wurde entlassen. Also es hat sich dann erwiesen, von einer Stelle weiter oben her, ja, dass wirklich sie ihre Macht missbraucht hat oder Kompetenzen überschritten hat. Und so hat es sich dann auch bestätigt, dass sich dieser Kampf, der war richtig, der hat sich gelohnt. Aber auch darin, ja, ich habe gekämpft, aber es kam auch wieder der Punkt, wo ich auch wieder den Kampf dann Gott überlassen musste. Wir haben etwas gemacht, einen Brief geschrieben und dann darauf vertraut, dass die nächsthöhere Stelle sich dann um diese Sache kümmert. Und so, ja, wenn wir in solchen Situationen sind, es braucht immer das Vertrauen und das Reden mit Gott. Was ist dran? Was ist wirklich richtig? Führe du mich. Du musst vorangehen. Oder wir merken immer wieder, dass wir Gottes Führung brauchen. Und in einer ähnlichen Situation waren auch Mose und Aaron, als sie wieder einmal kein Wasser hatten, als das Volk dürstete und sie wieder nach Wasser schrien. Und da hat Mose mit Gott geredet und Gott hat gesagt, sprich mit dem Felsen, damit er Wasser gebe. Und was hat Mose gemacht? Er war so zornig auf das Volk, auf die anderen, auf all die blöden Scheiben, die es einfach nicht checken, oder? Und dann hat er den Fels geschlagen. Er hat nicht gut genug gehört auf Gott. Gott hat gesagt, rede mit dem Felsen. Und Mose hat ihn geschlagen. Er hätte reden sollen mit dem Felsen beim zweiten Mal. Und was sagt Gott zu Mose und Aaron, als sie den Felsen wieder geschlagen haben? Er sagt, weil ihr mir nicht vertraut habt, werdet ihr nicht ins Land kommen. wieder genau dasselbe, weil ihr mir nicht vertraut habt. Ihr hättet reden sollen mit dem Felsen. Es ist dieselbe Problematik wie beim Volk. Mose und Aaron mussten dasselbe lernen. Der Fels wurde einmal geschlagen, Christus ist einmal gestorben für uns. Aber jetzt geht es darum, mit ihm zu reden. Er ist auferstanden, er lebt. Und so sehen wir, der Kampf beginnt mit dem Gebet. Jeder Kampf beginnt mit dem Gebet. Und so komme ich zum dritten Punkt. Gott wird für dich kämpfen, auch in Zukunft. Bevor du in den Kampf ziehst, bete. Bete, rede mit Gott, rede mit dem Felsen. Das muss der Anfang jeden geistlichen Kampfes sein. Und ich sage dir, es beginnt sogar nicht mit deinem Gebet, sondern mit dem Gebet Jesu für dich. Bevor du hingehst, um zu beten, um mit ihm zu reden, betet er schon beständig für dich. Er hat ja bereits für Petrus gebetet. Jesus hatte gewusst, Petrus wird jetzt dann in seinen härtesten geistlichen Kampf ziehen, bei der Gefangennahme Jesu. Als er Petrus gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Und aber Jesus hat noch etwas anderes zu Petrus gesagt. Er hat gesagt, Simon, Simon, der Satan hat sich ausgebeten, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dann umkehrst, stärke deine Brüder. Jesus betete für Petrus. Und hat Petrus den geistlichen Kampf verloren, den er durchzustehen hatte? Oder hat er den Kampf gewonnen? Er hat Jesus verleugnet, ja, das war schrecklich. Aber für was hat Jesus gebetet? Jesus hat gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre, dass Petrus sein Vertrauen nicht fortwerfe, sein Vertrauen auf Jesus in der Stunde, da er mit seinem wahren Selbst konfrontiert wurde, in der Stunde, da Petrus merkte, dass ich ohne Jesus nichts tun kann, dass ich nicht einmal die Kraft habe, zu ihm zu stehen. Vor lauter Angst vor meiner eigenen Zukunft, ja, natürlich, dann wäre er vielleicht auch hingerichtet worden. Aber in jener Stunde hat er nicht die Kraft, selber zu kämpfen. Und darin aber das Vertrauen zu behalten, dass ein anderer für ihn kämpft. Dass er die Möglichkeit haben wird, umzukehren, weil Jesus auch ihn erlöst hat. Weil Jesus auch für sein Versagen, seine Kraft und Mutlosigkeit gestorben ist am Kreuz. Dass er diesen Glauben behalte, dass der nicht aufhöre, dass er sein Vertrauen auf Jesus nicht fortwerfe, obwohl er das Schlimmste ihm angetan hatte, was du dir vorstellen kannst. Und er hat diesen Glauben behalten. Und das hat ihn stark gemacht, viele andere zu stärken, seine Brüder zu stärken. Und dafür hat Jesus gebetet, dass der Glaube des Petrus nicht aufhöre. Und er hat nicht aufgehört. Also hat er diesen Kampf schlussendlich siegreich durchgestanden. Sein Glaube hat nicht aufgehört. Darum geht es, unser Glaube, unser Vertrauen, dass das niemals aufhört. Und wie Jesus für Petrus gebetet hat, so betet er auch beständig für dich und für mich. In Hebräer 2,17 heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Hier ist von Jesus die Rede. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volks gesühnt werden. Jesus tritt vor Gott für sein erlöstes Volk ein. Er betet für dich, für mich. Und so kämpft er für dich, auch am Anfang dieses Jahres. Er hat dich bis zu diesem Tag, bis an diesen Punkt gebracht. Dort, wo du kraftlos wurdest, hat er dich getragen. und er kämpft weiter für dich. Er betet für dich jeden Tag des neuen Jahres 2023. Und so kann ich dich nur ermutigen, schreite mutig und entschlossen in dieses Jahr hinein. Denn der Herr selbst wird vor dir hergehen und er wird für dich kämpfen. Ich kann dir nicht versprechen, dass alles easy wird, dass da keine Hindernisse auf dich zukommen. Nein, es ist wohl eher das Gegenteil angesagt. Es werden auch Hindernisse kommen. Aber ich kann dir versprechen, dass Gott derjenige ist, der beständig vor dir hergeht und für dich kämpft. Wie hat Bob Dylan gesagt, du brauchst etwas Starkes, woran du dich festhalten kannst. Wie einen starken Felsen. Ja, dieser Fels war Christus. Und so singen wir auch immer wieder, Jesus, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich verlasse mich ganz auf deine starke Macht. Das ist der Fels. Diesen starken Fels haben wir. Und so können wir mit Paulus bekennen, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für deine unerschütterliche Liebe zu all deinen Kindern. Ich danke dir, dass du für mich, für uns gekämpft hast, als du uns erlöst hast. Und dass du beständig für uns gekämpft hast bis auf den heutigen Tag. Dass wir hier sein können in deinem Namen und uns freuen können über das Geschenk eines neuen Tages, eines neuen Jahres. Und dass wir mutig und voller Zuversicht in das neue Jahr hineinschreiten können, weil wir wissen, dass du uns vorausgehst und für uns kämpfen wirst. Danke, dass du der bist, der für uns betet, der für uns eintritt und der für uns kämpft. In jeder Situation. Danke, dass wir einen so unerschütterlichen Felsen haben, auf dem wir stehen können und mit dem wir jederzeit reden können. Danke für deine Gegenwart. Amen.